Denken. Urteilen, entscheiden, Problem lösen. Von Tilman Beetsch, Joachim Funke und Henning Plessner. Aus der Reihe Allgemeine Psychologie für Bachelor. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches Denken, Urteilen, entscheiden, Problem lösen ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Abschnitt 12.3 Phasen des Problemlösens. Das Raumfahrtbeispiel zu Beginn des Kapitels deutet bereits an, dass ein bestimmter zeitlicher Ablauf vorliegt, der von der Identifikation des Problems bis zu dessen Lösung reicht. Die verschiedenen Phasen des Problemlösens sind durch jeweils charakteristische kognitive Aktivitäten gekennzeichnet, die nachfolgend genauer spezifiziert werden. Im Einzelnen handelt es sich um Problemidentifikation, Ziel- und Situationsanalyse, Planerstellung, Planausführung und Ergebnisbewertung. Abschnitt 12.3.1 Phase 1 Problemidentifikation. Zunächst einmal muss ein Problem als solches identifiziert werden. Erstaunlicherweise ist diese Phase in der bisherigen Forschung kaum untersucht worden, da man in aller Regel den Probanden ein Problem als solches präsentierte und die daran anschließenden Lösungsversuche beobachtete. Erst mit der Einführung computersimulierter Szenarien, bei denen auch die Problemstellung intransparent gehalten wurde, konnte diese Phase genauer beforscht werden. Ein Problem ist identifiziert, wenn man Ziele setzt und erkennt, dass ein bestimmtes Ziel nicht ohne weiteres Nachdenken erreicht werden kann. Ein Beispiel: Katastrophen infolge nicht erkannter Probleme. Zahlreiche Katastrophen machen deutlich, dass die verantwortlichen Akteure ein Problem bzw. dessen zeitliches Näherrücken nicht als solches erkannt haben. Das Reaktorunglück von Tschernobyl im Jahre 1986 ist im Wesentlichen dadurch entstanden, dass eine brisante Situation erst in dem Moment als Problem identifiziert wurde, als es schon zu spät war. Warnungen eines rangniedrigen Teammitglieds wurden von der erfahrenen Reaktorcrew ignoriert. In Klammern ein mögliches Beispiel für Groupthink. Die Gruppe ist sich einig und denkt nicht an Alternativen. Eine detaillierte Beschreibung der Tschernobyl-Katastrophe findet sich bei Hofinger, Reck und Strohschneider, in Klammern Vergleiche 2006. Dass bei Katastrophen viele Faktoren zusammenkommen, macht auch die detaillierte Analyse der Fehler im Gefolge des Hurrikans Katrina vom August 2005 deutlich, der die Verwundbarkeit des amerikanischen Katastrophenschutzes aufzeigt. Beispiel Ende. Abschnitt 12.3.2 Phase 2 Ziel- und Situationsanalyse. Phase 2a Zielanalyse. Wenn ein Problem identifiziert wurde, geht es im nächsten Schritt um die Klärung des zu erreichenden Zielzustands. Die Zielanalyse richtet sich auf eine detaillierte Klärung des angestrebten Ziels. Welche Eigenschaften besitzt das Ziel? Welche Beschränkungen sind zu beachten? Das von dem Gestaltpsychologen Karl Duncker in diesem Kontext angeführte Bestrahlungsproblem ist ein gutes Beispiel. Gesucht, ein Verfahren, um einen Menschen von einer inoperablen Magengeschwulst zu befreien, mithilfe von Strahlen, die bei genügender Intensität organisches Gewebe zerstören, unter Vermeidung einer Mitzerstörung der umliegenden gesunden Körperpartien. Der von ihm zu diesem Problem erstellte Lösungsstammbaum enthält die verschiedenen Lösungsvorschläge einer Person unter dem Leitmotiv Heilung ohne Mitzerstörung gesunder Gewebe. Übersicht. Lösungsstammbaum zum sogenannten Bestrahlungsproblem. Im Folgenden sind verschiedene Lösungsvorschläge einer Versuchsperson aufgeführt, geordnet nach ihrem Funktionalwert unter dem Leitmotiv Heilung ohne Mitzerstörung gesunder Gewebe. Erstens. Kein Kontakt zwischen Strahlen und gesundem Gewebe. Umleitung über gewebefreien Zugang zum Magen, über die Speiseröhre. Operative Entfernung gesunden Gewebes aus der Strahlenbahn, Einsetzen einer Kanüle. Schutzwand zwischen Strahlen und gesundem Gewebe, Genuss strahlenundurchlässiger Substanz. Nach Außenverlagerung der Geschwulst durch Druck. Zweitens, Unempfindlichmachung des gesunden Gewebes unterwegs, chemische Injektion, abhärtende Vorbestrahlung. Drittens, geringe Strahlenintensität unterwegs, verspätetes Volleinschalten, diffuse Strahlung in der Geschwulst konzentriert durch Linse. Übersicht Ende. Erkennbar setzt sich der Lösungsstammbaum mit dem Ziel auseinander und der letzte Punkt in der Liste stellt die Lösung dieses Problems dar. Die Tiefe der Zielanalyse hängt von der Leichtigkeit ab, mit der relevante Eigenschaften des Zielzustands beschrieben werden können. Wie weiter unten noch zu zeigen sein wird, unterscheiden sich Probleme hinsichtlich der Klarheit, mit der Elemente des Zielzustands benannt werden können. Vor allem schlecht definierte Probleme erfordern eine tiefe Zielanalyse. Phase 2b. Situationsanalyse. Bereits bei Duncker wurde die Situationsanalyse neben die Zielanalyse gestellt und befasste sich mit den zwei Fragen: Worum geht es bzw. worum geht es nicht? In Klammern, suche danach, warum eine Lösung derzeit nicht möglich ist, Konfliktanalyse, und was steht zur Verfügung, was kann ich brauchen? In Klammern, suche nach geeigneten Mitteln, die zur Lösung beitragen, Materialanalyse. Die Situationsanalyse stellt sich als Bestandsaufnahme dar, eine Analyse der Ist-Situation also, im Unterschied zu einer Analyse der Soll-Situation, die bei Problemidentifikation und Zielanalyse im Vordergrund steht. Der genaue Blick auf den Ist-Zustand soll helfen, einen Pfad hin zum Zielzustand zu finden. Abschnitt 12.3.3. Phase 3. Planerstellung, in Klammern Lösungsplanung. Wenn man sowohl Ausgangs- wie auch Zielzustand geklärt hat, kann es zur Planerstellung kommen. Hierbei geht es um die Vorbereitung des konkreten Vorgehens bei der angestrebten Lösung. Nach Funke und Glodowski in Klammer 1990 sind dabei die folgenden Aspekte bedeutsam. Erstens, Abfolgen erkennen. In Klammern, erst muss das Wasser kochen, dann können die Spaghetti hinein. Zweitens, Randbedingungen erkennen. In Klammern, ohne Strom funktioniert der Elektroherd nicht. Drittens, Zwischenzielbildung. In Klammern, Teilziel 1, süße Creme gemäß Zutatenliste herstellen und 60 Minuten pochieren. Teilziel 2, erkaltete Creme mit braunem Zucker bestreuen und diesen mit dem Bunsenbrenner karamellisieren. Fertig ist das Ziel Creme Brûlée. Viertens, Verfügbarkeit von Alternativen. In Klammern, ein Gaskocher steht bei Stromausfall zur Verfügung, sowie fünftens, Angemessenheit der Auflösung. In Klammern, eine Prise Salz versus 137 Milligramm. Wie genau wird die Menge an Zutaten bestimmt? Das Erstellen von Plänen hat insofern mit Skriptwissen aus dem Langzeitgedächtnis zu tun, als in den meisten Fällen aus Bequemlichkeit bereits vorliegende Lösungsmuster adaptiert werden. Je umfangreicher die Skriptbibliothek, auf die ein Problemlöser zurückgreifen kann, umso eher kann aus bestehenden Plänen ein neuer Plan zusammengestellt werden. In Klammern, in der Programmierlehre nennt man ein vergleichbares Vorgehen Software Reusing. Abschnitt: Was ist Planen? Planen heißt, vorausschauend auf ein Ziel hin vorbereitende Tätigkeiten zu erledigen und das Auftreten von Problemen dadurch weitgehend zu verhindern. Wenn man zum Beispiel den Plan verfolgt, im Sommerurlaub nach Mallorca zu reisen, empfiehlt sich die vorherige Buchung von Flugzeug und Unterkunft, da andernfalls bei zu kurzfristiger Planung keines von beiden verfügbar ist. Ein guter Plan trifft Vorsorge für den Fall, dass Hindernisse auf dem Weg zum Ziel auftreten, zum Beispiel in Form von Erkrankungen vor der Reise. Eine vorher abgeschlossene Reiserücktrittsversicherung ist ein Operator zur Risikoentschärfung, der für den Fall einer unvorhergesehenen Erkrankung das Problem bzw. finanzielle Problem löst, eine Reise bezahlen zu müssen, die man nicht antreten kann. Ein guter Plan zeichnet sich somit dadurch aus, dass er mögliche Probleme antizipiert und Problemlösungen für mögliche Störfälle bereits bedacht hat und in der Hinterhand bereithält. Insofern kann man Planen auch als antizipiertes Problemlösen bezeichnen. Definition: Planen bedeutet gedanklicher Entwurf einer zielgerichteten Aktionsfolge, der auf unterschiedlichen Auflösungsniveaus erfolgen kann, unter Beachtung von einschränkenden Randbedingungen räumlicher, zeitlicher, materieller und logischer Art und bei einem jeweils gegebenen aktuellen Kenntnis- und Fertigkeitenstand. Planen bedeutet auch die Überwachung des erstellten Plans bei dessen Ausführung mit den Optionen der Revision oder des Abbruchs. Planerstellung und Überwachung der Planausführung können sich zeitlich überlappen. Der Planungsprozess ist mit der Erreichung des Ziels bzw. revidierten Ziels oder mit dessen Aufgabe beendet. Definition Ende. Zentrale Bestimmungsstücke der hier zitierten Arbeitsdefinition sind die folgenden Komponenten. Erstens, die Aktion als das Basiselement, aus dem Abfolgen zusammengesetzt werden. Es wird bewusst nicht von Handlung gesprochen, da dieser Begriff ja bereits einen Plan impliziert. Dass diese Aktionen geordnet sind, wird durch den Terminus zielgerichtet zum Ausdruck gebracht. Dass die Aktionsfolge gedanklich entworfen wird, zeigt zum einen die zeitliche Vorordnung, zum anderen das Medium Denken. Zweitens, das Auflösungsniveau, das unterschiedlich grob sein kann. Hiermit wird zugelassen, dass unterschiedlich feine Pläne auf unterschiedlichem Abstraktionsniveau entwickelt werden können. Drittens, die einschränkenden Randbedingungen verschiedener Art, durch die Planen zum Problem werden kann. Gibt es keine behindernden Randbedingungen, wird Planen zu einer Koordinationsaufgabe. Viertens, der gegebene Kenntnis- und Fertigkeitenstand, der zum Ausdruck bringen soll, dass ein und dasselbe Planungsproblem durch Personen mit unterschiedlichem Hintergrundwissen und unterschiedlichen Fertigkeiten verschieden wahrgenommen werden kann. Natürlich wird damit auch gesagt, dass sich der Kenntnisstand während des Planens oder der Planausführung ändern kann und der Aktualisierung bedarf. Fünftens. Die Zerlegung in Planerstellung und Monitoring soll deutlich machen, dass es mit der bloßen Erstellung eines Plans noch nicht getan ist. Erst mit der Zielerreichung, in Klammern, sei es des ursprünglichen oder eines im Verlauf des Planungsprozesses revidierten Zieles oder mit dem Verzicht auf die Zielerreichung, ist dieser Vorgang abgeschlossen. Wie kann man Planen und Problemlösen voneinander abgrenzen? Auch Funke und Glodowski, in Klammern 1990, haben sich mit der Abgrenzung der Begriffe Planen und Problemlösen beschäftigt. Planen wurde dort konzipiert als Entwurf einer Handlungsabfolge, die auf unterschiedlichen Auflösungsniveaus betrachtet werden kann, unter Beachtung von einschränkenden Randbedingungen, und bei einem gegebenen Kenntnisstand. Die bei derartigen Planungen auftauchenden Schwierigkeiten erfordern zu ihrer Überwindung Problemlöseaktivitäten. Damit wird eine deutliche Trennlinie zwischen beiden Konzepten gezogen. Planen kann, muss aber nicht Problemlösen implizieren. Es gibt Pläne, die problemlos umgesetzt werden können, in Klammern im Normalfall zum Beispiel der Plan, vom Institut zum Bahnhof mit dem Bus zu fahren, um dort den Zug zu nehmen. Andere Planvarianten, in Klammern zum Beispiel mit dem Auto vom Institut zum Bahnhof zu fahren, könnten sich als problematisch erweisen und damit Problemlöseaktivitäten erfordern. In Klammern, komme ich rechtzeitig durch den Stau? Wo finde ich einen Parkplatz? Zusammenfassend kann man festhalten, während Problemlösen automatisch Planungsprozesse involviert, kann Planen auch ohne Problemlösen erfolgen. Daher ist eine Gleichsetzung beider Konstrukte nicht sinnvoll. Abschnitt 12.3.4 Phase 4 Planausführung, in Klammern Lösung. Die konkrete Umsetzung eines erstellten Lösungsplans setzt Planüberwachung und Fehlerdiagnostik voraus. Im Fall von Störungen bei der Ausführung sind Planrevisionen oder auch Planverwerfungen möglich. Tatsächlich ist das Verhältnis von Planerstellung und Planausführung kein rein sequenzielles, da beide Phasen ineinander verschränkt sind. Man fängt mit der Planung an, setzt ein paar Schritte in die Tat um und plant im Lichte der eingetretenen Handlungsfolgen weiter. Abschnitt 12.3.5 Phase 5 Ergebnisbewertung, in Klammern Evaluation. Nach vollzogener Problemlösung ist das Ergebnis danach zu bewerten, inwiefern die in der Zielanalyse formulierten Ziele bzw. Teilziele erfolgreich umgesetzt werden konnten. Hier kann es je nach Anspruchsniveau dazu kommen, dass eine Lösung nachgebessert werden muss. Natürlich kann das Ergebnis der Evaluation auch negativ ausfallen, wenn ein gestecktes Ziel nicht oder nur unzureichend erfüllt wurde. In einem derartigen Fall kann es entweder zu einem erneuten Versuch der Lösung oder zu einem Zielabbruch kommen. Exkurs. Programmgeleitetes Vorgehen versus situiertes Handeln. Es gibt mindestens zwei unterschiedliche Vorstellungen bzw. Extremvorstellungen darüber, wie Handeln zustande kommt. Entweder wird ein vorgefertigter Plan in die Tat umgesetzt, in Klammern programmgeleitetes Vorgehen, zum Beispiel Umsetzen eines Kochrezeptes, oder es gibt keinen Plan, sondern es wird auf die jeweils aktuell gegebene Situation spontan reagiert, in Klammern situiertes Handeln, zum Beispiel Flipperspiel. Die Diskussion ist unter anderem von ethnologischen Betrachtungen gespeist, die auf Besonderheiten mikronesischer Navigation verweist. Mikronesien ist eine Wasserlandschaft, die durch kleine Inseln und Atolle gekennzeichnet ist, die großenteils am Rand des Horizonts oder sogar außerhalb der Sichtweite voneinander liegen. Die mikronesischen Navigatoren müssen gut aufpassen, dass sie im Fall fehlerhafter Kurse in den Weiten des Atlantik verloren sind. Anders als in der christlichen Seefahrt, die nautische Geräte zur Ortsbestimmung und Routenplanung benutzt, bedienen sich die Mikronesier bestimmter Zeichen wie Wellengang und Dünung, Wind, Vogelflug, Sonnen- bzw. Sternenstand und passen ihren Kurs jeweils den situativen Gegebenheiten an. Auch die Schulung erfolgt auf andere Weise. Während in der christlichen Seefahrt eine Kapitänsausbildung viele theoretische Inhalte aufweist und in einem Kapitänspatent mündet, das zu Fahrten in beliebigen Gewässern berechtigt, wird die mikronesische Ausbildung durch eine Art Cognitive Apprenticeship sichergestellt, bei der ein Lehrling dem Meister bei der Arbeit zusieht und von ihm die Geheimnisse der Kunst erwirbt. Die erworbenen Kenntnisse bleiben lokal gebunden und können nicht problemlos auf andere Gewässer übertragen werden. Abschnitt 12.3.6. Andere Phasenmodelle des Problemlösens. Bransford, Sherwood und Sturdivant, in Klammern Vergleiche 1987, haben ein Phasenmodell des Problemlösens vorgelegt, das sie Ideal nennen, in Klammern entsprechend den Anfangsbuchstaben der fünf Phasen. Es umfasst die folgenden Phasen: Identifying the existence of a problem, defining the problem, evaluating available alternatives, applying the best alternative, looking back, this is evaluating the outcome. Empirische Prüfungen derartiger Phasenmodelle, seien sie deskriptiv oder normativ angelegt, sind allerdings kaum vorzufinden. Ausgehend von sieben in der Problemlöseliteratur häufig verwendeten Phasenmodellen haben Lipschitz und Bar-Ilan, in Klammern Vergleiche 1996, folgende sechs Phasen als zentral angesehen. Erstens, Identifikation. Bewusstwerdung der Existenz eines Problems, das heißt Feststellung, dass etwas out of order ist. Zweitens, Definition. Formulierung des Problems als Diskrepanz zwischen Ist- und Sollzustand. Drittens, Diagnose. Feststellen der Ursache oder Ursachen für die festgestellte Diskrepanz. Viertens, Erzeugen von Alternativen. Feststellen, welche Maßnahmen die Ursachen des Problems beseitigen. Fünftens, Evaluieren der Alternativen. Abwägen der Vor- und Nachteile der verschiedenen Lösungsalternativen. Sechstens, Wahl und Handlung. Auswahl und Implementation der bevorzugten Alternative. Diese Phasen haben sich empirisch bestätigen lassen, indem Versuchspersonen Szenarios hinsichtlich der Erfolgswahrscheinlichkeit bezüglich des damit aufgeworfenen Problems beurteilen mussten. In der Schilderung des Szenarios wurde zum Beispiel die Diagnose, in Klammern Phase 3, entweder berichtet oder nicht. Je nach der Lösungsqualität, die im entsprechenden Szenario vorgetragen wurde, spielte das Vorhandensein einer Diagnose eine wichtige Rolle bei der Einschätzung des Lösungserfolgs. Tatsächlich stellt dieses noch keine befriedigende empirische Prüfung von Phasenmodellen des Problemlösens dar. Diese müsste sich am tatsächlichen Problemlöseprozess orientieren. Hier sind noch weitere empirische Forschungen nötig. Abschnitt 12.4. Typologisches. Wie sich Probleme unterscheiden. Was unterscheidet ein Schachproblem, matt in drei Zügen, von der eingangs geschilderten Problemsituation der Discovery? Offensichtlich liegt beim Schachproblem keine lebensbedrohliche Situation vor. Es ist kein Zeitdruck gegeben, die zum Einsatz kommenden Mittel und deren Effekte sind bekannt. Das Zielkriterium ist glasklar beschrieben. Abschnitt 12.4.1. Überblick über die Unterscheidungsmerkmale. Unterschieden werden zum Beispiel wohldefinierte von schlecht definierten Problemen hinsichtlich der Klarheit ihrer Ziele und Mittel. Während bei wohldefinierten Problemen wie dem Schachproblem Ausgangs- und Zielzustand sowie die einsetzbaren Hilfsmittel, in Klammern Operatoren, klar beschrieben sind, ist dies bei schlecht definierten Problemen wie der raumfairen Situation nicht der Fall. Probleme unterscheiden sich auf einer Zeitskala von kurzfristig bis langfristig. Das Problem eines Motordefekts kann durch ein entsprechendes Ersatzteil schnell gelöst werden, während ein Problem, wie das einer guten Balance zwischen Arbeit und Freizeit, nur auf einer langfristigen Zeitachse gelöst werden kann. Daneben ist auch der Zeitdruck wichtig, unter dem die problemlösende Person steht. Ein Schachspiel kann frei von Zeitdruck sein und erlaubt damit, eine schier unendliche Menge an Überlegungen durchzuführen, aber die gleiche Situation lässt sich durch Spielen auf Zeit auch deutlich stressreicher gestalten, in Klammern Blitzschach. Zeitdruck zwingt zu rascheren Entscheidungen ohne die Möglichkeit, eine große Variantenvielfalt an Lösungen tief zu durchdenken. Die Komplexität von Problemen unterscheidet sich ebenfalls. Ob man sich um ein fehlendes Teil an seinem Staubsauger Gedanken macht oder sich um Lösungsvorschläge zur atomaren Abrüstung der Großmächte kümmert, macht einen erheblichen Unterschied hinsichtlich der zu bedenkenden Komplexität. Probleme unterscheiden sich nach der Art der geforderten kognitiven Aktivitäten. Manchmal ist eine einzige Einsicht bereits ausreichend, wenn zum Beispiel bei einem Streichholzproblem die Lösung darin besteht, aus einem zweidimensionalen in einen dreidimensionalen Lösungsraum zu wechseln. Andere Probleme verlangen nicht eine einzelne Einsicht der geschilderten Art, sondern ein wohlabgestimmtes Bündel von Maßnahmen, die zum Beispiel den Umzug der Regierungseinrichtungen von Bonn nach Berlin weitgehend chaosfrei möglich machten. Probleme unterscheiden sich nach den Bereichen, in Klammern Domänen, aus denen sie stammen. Es gibt akademische Probleme, wie sie sich etwa in den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen stellen, und es gibt nicht akademische Probleme, die sich im Vollzug des alltäglichen Lebens ergeben. Probleme im Bereich der Natur sind wieder anders als die im Bereich der Technik. Wie später zu diskutieren sein wird, ist die mögliche Domänenabhängigkeit bzw. Domänenspezifität von Problemlösestrategien durchaus eine wichtige und relevante Forschungsfrage. Abschnitt 12.4.2: Verschiedene Arten von Problemen. Die Welt der Probleme ist riesig und natürlich kann man versuchen, die Vielfalt dieser Probleme zu sortieren. Eine der einfachsten Unterscheidungen ist diejenige in wohl- und schlecht definierte Probleme, in Klammern well and ill-defined problems. Wohldefinierte Probleme haben klar umrissene Ausgangs- und Zielbedingungen, verfügen zudem über bekannte Mittel, in Klammern Operatoren, und gehören daher eher zu den angenehmen Problemen. Ein Beispiel für ein wohldefiniertes Problem könnte ein Schachproblem sein, bei dem von einem gegebenen Ausgangszustand eine Mattsituation in zwei Zügen gefordert wird. Siehe hierzu das Beispiel an dieser Stelle im gedruckten Buch. Wohldefinierte Probleme sind trotz klarer Ausgangs- und Zielbeschreibungen sowie klarer Hilfsmittel nicht unbedingt einfach zu lösen und können erhebliches Vorwissen voraussetzen, wie das Beispiel des Mats vom Boden zeigt. Dennoch weiß man genau, wenn man das Problem gelöst hat. Das ist bei schlecht definierten Problemen nicht der Fall. Weder weiß man hier, woraus das Problem genau besteht, noch kann man angeben, wann genau das Problem gelöst ist. Das Nahost-Problem soll hier als Beispiel dienen. Weder kann man exakt beschreiben, worin dieses Problem besteht, da es unscharfe Ränder hat, noch lassen sich die genauen Bedingungen seiner erfolgreichen Lösung angeben. Die unscharfen Ränder bestehen sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinn. Im wörtlichen Sinn unscharf, je nachdem, ob man nur den Streit zwischen Israel und den Arabern dazu zählt oder auch den Irak und Iran mit einbezieht. Im übertragenen Sinne, je nachdem, wie weit man etwa historisch zurückgehen will, in Klammern nur bis zur Gründung des Staates Israel nach dem Zweiten Weltkrieg oder zurück bis zum Beginn der zionistischen Einwanderung nach Palästina im 19. Jahrhundert oder bis zum antiken Palästina und den Kanaitern sowie den damaligen israelitischen Stämmen. Die Unschärfe resultiert auch aus den verschiedenen Ebenen des Konflikts, die hier zusammenkommen. Der Streit um Trinkwasser, der Streit um religiöse Kultstätten, der Streit um Siedlungsrechte, das Existenzrecht Israels, der Status der Hauptstadt Jerusalem. Dies ist eine keinesfalls erschöpfende Liste von Problemfeldern, die allesamt miteinander zusammenhängen und nicht für sich genommen bearbeitet werden können. Zum besseren Verständnis verschiedener Problemtypen sei auf die erstmals von Dörner, in Klammern Vergleiche 1976, vorgeschlagene Taxonomie von Problemen aufgrund ihrer jeweiligen Barrieren zurückgegriffen. Auf der Basis von zwei dichotom konzipierten Dimensionen, Bekanntheitsgrad der Mittel und Klarheit der Zielkriterien, lässt sich ein Vierfelderschema konstruieren, das in Tabelle 12.2 im gedruckten Buch dargestellt ist. Die Kombinationen der je zwei Ausprägungen schaffen vier Bedingungen. Erstens, bei klaren Zielkriterien und bekannten Mitteln hat man eine Interpolationsbarriere vor sich. Zweitens, sind die Ziele klar, aber die Mittel unbekannt, liegt eine Synthesebarriere vor. Das von Dörner hierfür angeführte Beispiel des Alchemistenproblems, in Klammern Mache aus Blei Gold, liefert eine glasklare Zielvorgabe, lässt uns aber hinsichtlich der einzusetzenden Mittel bis heute im Unklaren. Drittens, sind zwar die Mittel bekannt, aber die Ziele nicht, müssen letztere in einem dialektischen Prozess erst geschärft werden. Das unklare Ziel, mache die Wohnung schöner, verlangt eine allmähliche Präzisierung im Verlauf verschiedener Lösungsentwürfe, in Klammern zum Beispiel neue Tapeten, größeres Fenster, andersfarbige Vorhänge, frische Möblierung, anderer Bodenbelag, neue Lampen. Nicht die Mittel stellen das größte Hindernis dar, sondern die Unschärfe des Ziels. Viertens. Die schwierigste Situation hat man dann, wenn weder Mittel noch Ziel präzisiert sind. Hier liegt eine Kombination aus dialektischer und Synthesebarriere vor, die diese Kategorie zu einer unangenehmen Problemsorte werden lässt. Das bereits benannte Nahost-Problem gehört in diese Kategorie. Abschnitt 12.4.3. Einfaches, unkomplexes Problem lösen. Eine Differenzierung, die in den letzten 30 Jahren bedeutsam geworden ist, betrifft den Unterschied zwischen einfachem und komplexem Problemlösen. Eigentlich ist diese Bezeichnung nicht ganz korrekt, auch wenn sie sich im Alltagsgebrauch durchgesetzt hat. Nicht das Problemlösen ist einfach oder komplex, sondern es geht um die Natur des zu lösenden Problems. Die Unterscheidung geht zurück auf Arbeiten von Dietrich Dörner und seiner Arbeitsgruppe Ende der 1970er Jahre, in Klammern zum Beispiel Dörner 1981. Ein einfaches Problem hat man in einer Situation, in der eine singuläre Lücke, die bekannt ist, in einem Handlungsplan zu füllen ist. Ein komplexes Problem besteht in einer großen Zahl unbekannter Lücken, die sich teilweise erst im Verlauf der Problembearbeitung auftun. Ein Streichholzproblem von der Art, dass durch Umlegen eines Hölzchens einen Streichhölzern gelegter arithmetischer Ausdruck stimmig gemacht werden soll, ist ein Beispiel für ein einfaches Problem. Der Schutz eines Atomkraftwerks vor terroristischen Angriffen stellt dagegen ein komplexes Problem dar, da die Lücken möglicherweise noch nicht entdeckt wurden, durch die potenzielle Terroristen bei einer geplanten Attacke schlüpfen können. Während einfache Probleme wohl definiert, in Klammern well-defined sind, geht es bei komplexen Problemen um schlecht definierte, in Klammern ill-defined Situationen. Während einfache Probleme eine Lösung besitzen, die aufgrund der Wohldefiniertheit des Problems als solche zu erkennen ist, kann man bei komplexen Problemen manchmal kaum erkennen, ob ein Lösungsentwurf tatsächlich zielführend und damit problemlösend ist. Komplexe Probleme begegnen uns bevorzugt in den Bereichen der Politik, in Klammern zum Beispiel das Nahostproblem, der Technik, in Klammern zum Beispiel das Problem sicherer Atomkraftwerke, oder der Umwelt, in Klammern zum Beispiel das Problem des Klimawandels. In einer legendären Studie von Dörner, Kreuzig, Reiter und Steudel, in Klammern Vergleiche 1983, hatten 48 studentische Versuchspersonen die Chance, als Bürgermeister der simulierten Kleinstadt Lohhausen über einen Simulationszeitraum von 10 Jahren die Geschicke der Kommune zum Guten zu lenken. Tatsächlich aber registrierten Dörner und Mitarbeiter in den überwiegenden Fällen das Versagen der Akteure im Angesicht von Ungewissheit und Komplexität. Studienbox. Das Bürgermeisterspiel Lohhausen. Lohhausen an der Lohe existiert nur virtuell. Circa 2000 Variablen simulieren die Vorgänge in dieser fiktiven, computersimulierten Kleinstadt. Die Testperson sollte die Rolle eines Bürgermeisters für 10 simulierte Jahre einnehmen, verteilt auf mehrere Sitzungen von insgesamt 8 Stunden Dauer. Mit dem Computersystem konnte seitens der Testperson allerdings nicht direkt interagiert werden, sondern der jeweilige Versuchsleiter musste die Wünsche der insgesamt 48 studentischen Teilnehmenden in rechnerverständliche Befehle umwandeln. Die umfangreiche Datenanalyse beruhte im Wesentlichen auf dem Vergleich der 12 besten mit den 12 schlechtesten Testpersonen hinsichtlich zentraler Messgrößen wie zum Beispiel Einwohnerzahl, Anzahl der Arbeitslosen, Zustand der Uhrenfabrik, Zuwanderungsquote, Zufriedenheit der Einwohner oder Kapital der Kommune, als auch hinsichtlich von Urteilen der Versuchsleiter, in Klammern, Versuchsperson macht einen intelligenten Eindruck. Eines der wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung, Testintelligenz, in Klammern, gemessen mit einem konventionellen Intelligenztest, war kein Prädiktor für die Leistung im Bürgermeisterspiel. Damit wurde die klassische Intelligenzmessung provoziert, deren überwiegend analytische Intelligenz hier eine durch Tests bislang nicht erfasste operative Intelligenz entgegengesetzt wurde. Das Versagen der Intelligenztests hat in der Folge zu einer scharfen Kontroverse über den Nutzen von IQ-Tests geführt, der allerdings aus heutiger Sicht insofern entschärft ist, als der Wert der Intelligenzkomponente Verarbeitungsfähigkeit inzwischen unbestritten erscheint. Ebenfalls nicht prädiktiv in Hinblick auf eine erfolgreiche Steuerung der Kommune waren Motivation, Testkreativität, Geschlecht, Alter, Studienfach oder Vorbildung der Teilnehmenden. Die nachgewiesenen Erfolgsprädiktoren lagen auf anderen Feldern. Selbstsicherheit, Extraversion, das Streben nach sinnvoller Informationssuche, in Klammern kontrollierte diversive Exploration, oder das Umschalten zwischen fluktuierendem und fokussierendem Denken, in Klammern Steuerungsfähigkeit der Divergenz-Konvergenz-Hemmschwelle, erwiesen sich als vorteilhaft. Drei Primärfelder beim Umgang mit dem komplexen System, die bei den meisten Testpersonen auftraten, wurden herausgestellt. Die mangelnde Berücksichtigung zeitlicher Abläufe und Schwierigkeiten bei exponentiellen Entwicklungsverläufen. Ein Denken in Kausalketten statt in kausalen Netzen. Die Überwertigkeit des aktuellen Motivs. Die Lohausen-Studie stellt in gewisser Weise das neue Paradigma der Forschung zum Umgang mit komplexen Problemen dar. Auch wenn aus heutiger Sicht eine Reihe von Schwachpunkten, in Klammern zum Beispiel unbefriedigende Bestimmung der Erfolgsmaße, unkontrollierte Versuchsleitereinflüsse, nicht repräsentative Stichprobe auffallen. Der hier vollzogene Paradigmenwechsel vom einfachen, spielerischen Streichholzproblem zum komplexen, realitätsnahen, computersimulierten Problem hätte nicht eindrucksvoller vorgeführt werden können. Studie Ende. Zu den Merkmalen, hinsichtlich derer komplexe Probleme beschrieben werden, gehört seit diesen bahnbrechenden Arbeiten die folgende Liste, in Klammern, die Dimensionsbezeichnungen charakterisieren dabei jeweils den Endpunkt bei komplexen Problemen. Komplexität im Sinne der Anzahl beteiligter Variablen. Vernetztheit im Sinne der Beziehungen zwischen den beteiligten Variablen. Intransparenz im Sinne fehlender oder nicht zugänglicher Informationen über die Problemlage. Dynamik im Sinne der möglichen Veränderung einer gegebenen Situation über die Zeit hinweg und Vielzieligkeit im Sinne der beteiligten Werte und Zielvorgaben, die zu beachten sind. Komplexität. Komplexität im Sinne der Anzahl beteiligter Variablen spielt insofern eine wichtige Rolle, als die menschliche Informationsverarbeitung nur eine begrenzte Kapazität aufweist. Als Konsequenz daraus muss der Problemlöser komplexitätsreduzierende Maßnahmen treffen, wie zum Beispiel Vereinfachungen. Er muss zudem damit leben können, dass die vereinfachten Modelle im Einzelfall ungenau und sogar falsch sein können. Ein Beispiel. Um die komplexen Beziehungen zwischen Weltbevölkerung, Energiebedarf und Ressourcennutzung zu modellieren, haben Meadows und Mitarbeiter ein Weltmodell erstellt, das diese Komplexität auf rund 100 Variablen reduziert hat. Auch wenn ein großer Teil der Detailberechnungen dieses Modells aus heutiger Sicht unzutreffend ist, sind die daraus abgeleiteten Konsequenzen und Warnungen richtig gewesen. Vernetztheit. Vernetztheit im Sinne der Beziehungen zwischen den beteiligten Variablen ist bedeutsam, da mit zunehmender Vernetztheit die Effekte von Eingriffen in ein derartiges Netzwerk schwerer vorherzusagen sind. Als Konsequenz daraus muss der Problemlöser die Abhängigkeiten in einem Modell abbilden, das die Grundlage seiner Entscheidungen bildet. Ein Beispiel: Die Eingriffe in ein Ökosystem können Nebenwirkungen aufweisen, mit denen man nicht gerechnet hat. So kann etwa die Bekämpfung eines vermuteten Schädlings dazu führen, dass die von ihm gefressenen Kleintiere plötzlich keinen natürlichen Feind mehr haben und sich ungehemmt vermehren können. Exkurs. Vernetztheit und daraus resultierende Nebenwirkungen. Nebeneffekte, in Klammern Secondary Effects, werden von Barron, Baseman und Schonk, in Klammern Vergleiche 2006, im Kontext fehlerhafter politischer Entscheidungen auf staatlicher Ebene beschrieben. Dabei beziehen sie sich auf solche Fälle, in denen es neben intendierten Primäreffekten auch noch, in Klammern größere, Sekundäreffekte gibt. Gerade bei populistischen Programmen zu Preiskontrollen, Umverteilung von Grundbesitz ohne Kompensation, Kündigungsschutzgesetzen oder Handelsrestriktionen zum Schutz von Arbeitsplätzen sind zwar kurzfristig kleine direkte Erfolge zu verzeichnen, in Klammern Primäreffekte. Jedoch sind die langfristigen negativen Folgen dieser Politiken, in Klammern Sekundäreffekte, so erheblich, dass sie die intendierten Effekte nicht nur aufheben, sondern in der Gesamtbilanz sogar dramatische Konsequenzen wie höhere Preise, niedrigere Löhne und weniger Arbeitsplätze bewirken. Ein Beispiel für eine engstirnige Kirchturmpolitik. 1997 haben 45.000 Bergarbeiter aus dem Saarland und dem Ruhrgebiet einen dreitägigen Streik mit Straßenblockaden durchgeführt. Anlass dazu waren die Pläne der Regierung Kohl, die Kohlesubventionen zu reduzieren. Wie Barron et al. In Klammern Vergleich 2006 berechnen, ist der Gewinn für alle Bergarbeiter zusammen in Form von Lohnerhöhungen größer als der Verlust durch die bestreikte Arbeitszeit. Allerdings stehen dem die Kosten für die Allgemeinheit gegenüber, die für die Subvention mit gestiegenen Strompreisen zahlt. So ist einer gesellschaftlichen Teilmenge ein Gewinn auf Kosten der Allgemeinheit gelungen. Die verlorene Arbeitszeit ist der bleibende Minusposten. Stattgefunden hat eine Umverteilung aus einer Gemeinschaft zugunsten einer kleinen Gruppe. Dies ist in einer systemischen Perspektive ein fragwürdiges Verhalten und spiegelt sich in größeren Kontexten als Wahrung nationalstaatlicher Interessen zulasten der Weltgemeinschaft. Exkurs Ende. Intransparenz. Intransparenz im Sinne fehlender Informationen über die Problemlage macht ein komplexes Problem zu einer Entscheidungssituation unter Unsicherheit. Als Konsequenz daraus muss der Problemlöser Informationen in der richtigen Menge und Qualität beschaffen. Der Problemlöser muss akzeptieren, dass seine Entscheidungen möglicherweise nicht alle relevanten Fakten einbeziehen. Ein Beispiel. In einer Krankenhausnotfallaufnahme stehen dem Mediziner nicht alle wünschbaren und benötigten Informationen über ein schwer verletztes Unfallopfer zur Verfügung. Trotzdem muss gehandelt werden und mit minimalen Erstinformationen ein Lagebild erzeugt werden, das durch weitere Fakten Stück für Stück ergänzt wird. Dynamik. Dynamik im Sinne der möglichen Veränderung einer gegebenen Situation bringt den Aspekt der Zeit in die Problemsituation hinein. Als Konsequenz daraus muss der Problemlöser mögliche Veränderungen der gegebenen Situation bedenken und Prognosen über zukünftige Situationsentwicklungen machen. Auch der dadurch entstehende Zeitdruck ist auszuhalten. Ein Beispiel. Wer am Aktienmarkt spekuliert, macht in aller Regel Annahmen über zukünftige Marktentwicklungen, muss jedoch gelegentlich feststellen, dass man die Dynamik des Marktes nicht immer treffsicher vorhersagen kann. Auch im Fall eines Waldbrandes kann die Feuerwehr durch eine plötzliche Veränderung der Windrichtung in ihrer Planung erheblich gestört oder sogar selbst gefährdet werden. Vielzieligkeit. Vielzieligkeit in Klammern Polytelie im Sinne der beteiligten Werte, die zu beachten sind. Als Konsequenz daraus muss der Problemlöser Prioritäten setzen und dadurch Wertkonflikte lösen. Beispiel: Als Führungskraft kann man in dem Konflikt zwischen hohen Löhnen, die zufriedene Angestellte und damit gute Leistung bedingen, und dem Erreichen einer möglichst hohen Rendite, die vor allem bei niedrigen Lohnkosten zu erzielen ist, nach einem akzeptablen Kompromiss suchen. Abschnitt 12.4.4. Verschiedene Arten von Problemlösern. So wie es verschiedene Arten von Problemen gibt, so lassen sich auch verschiedene Arten von Problemlösern unterscheiden. Selby, Treffinger, Isaksen und Lauer, in Klammern Vergleiche 2004, haben auf der Basis eines von ihnen entwickelten Tests namens VIEW zur Erfassung von Problemlösestilen drei bipolare Dimensionen unterschieden. Veränderungsorientierung, Verarbeitungsstil und Entscheidungsfokus. Veränderungsorientierung, in Klammern Orientation to Change, OC, Explorer versus Developer. Diese Dimension bezieht sich auf den Umgang mit Grenzen und Vorgaben und die Bewältigung von neuen Herausforderungen. Ein Explorer überwindet vorgegebene Grenzen und sucht neue Herausforderungen, hat keine Angst vor Ungewissheit und Risiko, improvisiert seine Planungen und empfindet Begrenzungen als lästig. Ein Developer liebt Pläne und Vorgaben, in deren Rahmen er angefangene Vorhaben zu Ende bringt oder perfektioniert. Developer sind häufig gut organisiert und vermeiden Risiken und Ungewissheit. Verarbeitungsstil, in Klammern Manner of Processing, P, external versus internal. Externale lieben es, ihre Ideen durch Diskussionen mit anderen wachsen zu lassen. Sie lassen sich durch eine unruhige Umgebung nicht stören und fangen oft schon an zu handeln, wo andere noch nachdenken. Nach außen wirken sie als gute Teammitglieder und erscheinen kraftvoll. Internale entwickeln eine Idee für sich alleine, bevor sie diese mit anderen teilen. Sie bevorzugen stilles Nachdenken, eine ruhige Umgebung und ein selbstbestimmtes Arbeitstempo. Nach außen hin wirken sie oft zurückgezogen. Entscheidungsfokus, in Klammern Ways of Deciding. D. People versus Task. Personenbezogene Entscheider bedenken zunächst die möglichen Konsequenzen in Bezug auf Personen und deren Beziehungen. Harmonie bedeutet ihnen viel. Sie werden als warm, freundlich und fürsorglich wahrgenommen. Sie suchen nach Lösungen, denen möglichst alle zustimmen können. Aufgabenbezogene Entscheider legen Wert auf begründbare, logisch nachvollziehbare Entscheidungen. Sie suchen die beste Lösung und bleiben sachlich und emotionslos. Klarheit, Präzision und logische Stringenz sind ihnen wichtig. Abschnitt 12.5. Problemlösestrategien. Eines der wichtigsten Hilfsmittel im Umgang mit Problemen stellen Strategien und Heuristiken dar. Eine typische, wenngleich nicht besonders effiziente Strategie ist das Ausprobieren, in Klammern Versuch und Irrtum, von verschiedenen Lösungsentwürfen. Heuristiken sind dagegen spezielle Strategien, die Lösungen finden sollen, wenn es keinen Algorithmus dafür gibt oder dessen Anwendung zu aufwendig erscheint. So kann man mit aufwendigen Algorithmen etwa die 137. Wurzel aus einer 1000-stelligen Zahl bestimmen, aber der gewiefte Rechenkünstler Gerd Mittring hat hierzu eine, in Klammern für normale Sterbliche durchaus komplizierte, Heuristik entwickelt, in Klammern kognitionspsychologische Details dazu bei Bredenkamp 1990, mit der er diese Anforderung durch Kopfrechnen innerhalb von knapp einer Minute bewältigt, in Klammern sein Weltrekord 13,3 Sekunden, nicht immer fehlerfrei, aber ungeheuer beeindruckend. Die konkrete Umsetzung von strategischen Zielen in operatives Handeln heißt Taktik. Man unterscheidet anhand der Zeitkomponente in strategisches Handeln, in Klammern langfristig, taktisches Handeln, in Klammern mittelfristig und operatives Handeln, in Klammern kurzfristig. Definition: Während Strategien sich auf übergeordnete Ziele beziehen, geht es bei Taktiken um die konkrete Umsetzung von strategischen Zielen in Form operativen Handelns. Unter dem Blickwinkel der Zeitachse kann man strategisches Handeln als langfristig, taktisches Handeln als mittelfristig und operatives Handeln als kurzfristig angelegt sehen. Die sicher bekannteste Strategie ist die Mittel-Ziel-Analyse, in Klammern Means-End-Analysis, die auf dem Computerprogramm des General Problem Solver, in Klammern GPS, von Newell, Shaw und Simon, in Klammern 1959, beruht. Die Autoren waren davon überzeugt, eine allgemeine Methode zur Lösung jedes beliebigen Problems gefunden zu haben, die obendrein noch aus einem Computer zur Anwendung gebracht werden konnte. Diese Methode bestand konkret aus drei verschiedenen Teilstrategien. Erstens, der Transformationsmethode, die den Unterschied zwischen Ausgangs- und Zielzustand ermittelt. Zweitens, der Reduktionsmethode, die den passenden Operator zur Unterschiedsbeseitigung sucht. Drittens, der Operator-Anwendungsmethode, die den ausgewählten Operator bei Vorliegen der Anwendungsvoraussetzungen zum Einsatz bringt. Exkurs: Reisen mit der Mittel-Ziel-Analyse. Die Mittel-Ziel-Analyse setzt zunächst einmal voraus, dass der Problemlöser mindestens zwei Problemzustände hinsichtlich deren Unterschiede beurteilen kann, aus denen sich dann Konsequenzen für die Wahl geeigneter Mittel ergeben. Die nachfolgende Tabelle gibt Mittel-Ziel-Kombinationen zur Überwindung unterschiedlich weit entfernter Ziele an, die eine Person verwenden könnte. Exkurs Ende. Die Mittel-Ziel-Analyse kann auf der Grundlage dieser Tabelle beispielsweise helfen, die Distanz Heidelberg-New York zu überwinden. Dazu muss der jeweilige Operator, in Klammern zum Beispiel Flugzeug, noch an eine entsprechend zu erfüllende Vorbedingung, in Klammern zum Beispiel am Flughafen sein, geknüpft werden, lediglich das Laufen kann in diesem Beispiel frei verwendet werden. Im konkreten Fall Heidelberg, New York, liegt die Distanz oberhalb von 500 Kilometern und macht daher, wie die erste Zeile der Tabelle zeigt, den Einsatz des Operators Flugzeug notwendig. Die dazu zu erreichende Vorbedingung am Flughafen sein, setzt Auto- bzw. Bahnfahrt zum Flughafen voraus. Die wiederum setzt voraus, dass ich zum Bahnhof komme, in Klammern mit Fahrrad oder ÖPNV, was zunächst den Einsatz der Füße, in Klammern bis zum Fahrrad oder bis zur Haltestelle, erfordert. Auf diese Art und Weise wird durch den Vergleich von Ist- und Zielzustand und das Bilden von Zwischenzielen eine ursprünglich große Distanz zwischen zwei Problemzuständen systematisch verkleinert. Natürlich ist das Beispiel insofern unvollständig, als er nicht nur die gezeigte Tabelle der Distanz-Fahrzeugkombinationen zählt, sondern zum Beispiel auch das Kriterium der Kosten sowie weitere Kriterien, wie zum Beispiel Umweltverträglichkeit, herangezogen werden sollten. Das hier beschriebene Verfahren der Mittelzielanalyse ist nah an dem als General Problem Solver in Klammern GPS bekannt gewordenen Maschinenprogramm zum Problemlösen. Eine genaue Beschreibung des GPS findet sich bei Funke. Hier bleibt festzuhalten, dass der GPS als maschinelles Programm zum Problemlösen nicht die Allgemeinheit aufweist, die menschliche Kognition aufzeigt und deswegen insbesondere bei schlecht definierten Problemen scheitert. Doch der Grundgedanke, dass menschliche Problemlösung auf Heuristiken zur Vereinfachung von Suchprozessen im Problemraum angewiesen ist und davon auch ausgiebig gebraucht macht, ist bis heute aktuell und wichtig. Eine andere Klassifikation von Strategien bezieht sich auf die Richtung und unterscheidet vorwärts von rückwärts gerichteten Strategien. Gemeint ist damit Folgendes: Im Normalfall arbeitet sich der Problemlöser vom Ausgangszustand in Richtung auf den Zielzustand hin vorwärts. Rückwärts gerichtet heißt eine Strategie dann, wenn sie vom Zielzustand aus startet und versucht, sich von dort aus in Richtung Ausgangszustand zu bewegen.